Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vertuschung beenden. Jakob, welche Folge ist das jetzt schon hier?
Das ist Folge Nummer 68.
Heute hast du für uns, glaube ich, etwas vorbereitet, was uns ein bisschen in die Geschichte führen wird, der Hannoverschen Landeskirche.
In die Geschichte, aber auch da rein, wie sich vielleicht ein gewisses Selbstverständnis der Kirche entwickelt hat und aus welchen Gründen vielleicht sich die Kirche heute für wichtige Themen immer noch nicht interessiert.
Okay, ich bin total gespannt. Ich weiß nämlich gar nichts von dem, was du erzählen wirst. Ich lerne jetzt wahrscheinlich sehr viel.
Also ich habe, während ich mich mit dem Thema befasst habe, auch sehr viel gelernt. Das wusste ich nicht alles vorher, muss ich ganz klar dazu sagen. Es geht um den Landesbischof aus Hannover, nicht um den Landesbischof der Herzen, Ralf Meister, das ist ja der heutige Bischof, sondern um einen seiner Vorgänger, um Hans Lilje. Der wird mit Doppel-N geschrieben, weil er eigentlich Johannes Lilje hieß. Deswegen, wenn man den googelt, muss man immer 2 N eingeben, ganz wichtig.
Okay, ich meine, Hans kommt doch immer von Johannes, aber egal.
Wie bin ich darauf gekommen? Ich muss ja sagen, ich interessiere mich sonst nicht so stark für historische Landesbischöfe, aber es gibt ja sowas wie den YouTube-Algorithmus. Und vielleicht kennst du das selber, es werden einem manchmal Videos vorgeschlagen, wo man sagt, wow, das ist richtig gut, aber ach, da muss ich mich anstrengen zuzuhören, das höre ich später.
Mhm.
Und dann hört man es manchmal gar nicht. Mir wurde etwas vorgeschlagen und das hat sich gelohnt. Und zwar war es ein Vortrag, der auf dem YouTube-Kanal der Topographie des Terrors veröffentlicht wurde. Die Topographie des Terrors, das ist ein Dokumentationszentrum in Berlin, an dem Ort, an dem früher die Zentrale von Gestapo und SS waren. Also ein durchaus geschichtsträchtiger Ort. Da war ich tatsächlich mal, hatte mir das angeguckt, deswegen war mir auch der Name geläufig.
Also das ist ja auch sehr bekannt, weil die einfach ein Dokumentationszentrum haben über den NS-Terror.
Ja, und der Eintritt ist frei. Das heißt, wenn man in Berlin ist, sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen.
Ich war da noch nicht, aber ich werde da demnächst mal hingehen.
Kann ich empfehlen. Der Titel des Videos war Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten, wie Fritz Hartjenstein 3 Todesurteile überlebte. Ja, und okay. Da habe ich erstmal gedacht, Fritz Hartjenstein, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Das ist sehr interessant. Wo kommt der denn her? Und dann habe ich mir das angehört und sehr, sehr interessant. Und irgendwann wurde dann genannt ein Landesbischof aus Hannover.
Mhm.
Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe mich ein bisschen mit dem Landesbischof befasst. Und vielleicht machen wir genau das jetzt auch. Wir gucken uns mal ein bisschen an, was denn der liebe Hans Lilje in seinem Leben so gemacht hat.
Sehr spannend.
Hans Lilje hat früher in der Pestalozzi-Stiftung gearbeitet. Das ist so eine diakonische Einrichtung heute in der Nähe von Hannover und wurde dann in den Ersten Weltkrieg eingezogen. 1922 hat er dann sein erstes theologisches Examen in Göttingen abgelegt, mit sehr gut, und war danach im Predigerseminar in Loccum. Loccum, das ist auch bei Hannover so ein Ding, da werden im Prinzip alle Pastoren durchgeschleust.
Und Religionslehrkräfte übrigens auch aus der Hannoverschen Landeskirche, die müssen da auch so eine Rüstzeit und sowas machen.
Ach guck mal, das wusste ich gar nicht. Ich war selbst ja als Pastorenkind häufig in Loccum, aber Lehrer sind mir da ehrlich gesagt nie aufgefallen. 1925 ist Hans Lilje dann der erste Studentenpfarrer in Hannover geworden und 1926 hat er dann eine Pastorentochter geheiratet.
Hm.
Man sagt ja auch, Pastors Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie. Bald darauf wurde er dann ab 1927 Generalsekretär der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung in Berlin. Da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, was für eine Karriere. Dazu muss man sagen, der Verein hatte auch gerade mal so knapp 1000 Mitglieder. Also es hielt sich in Grenzen mit der Wichtigkeit.
Na ja, gut, aber wenn du berechnest, wie viele Studierende es zu der Zeit gab, das ist ja eine Zeit gewesen, wie viel Prozent der Bevölkerung, da haben, glaube ich, maximal 5% der Bevölkerung Abitur gemacht. Und wer da noch studiert hat, das waren noch viel weniger. Also so irrelevant ist es wahrscheinlich gar nicht, gemessen an den damaligen Studierendenzahlen.
1932 hat er dann promoviert in Jena, hat auch nochmal was zu Theologie und Technik geschrieben. Ich glaube, er war etwas technikkritisch. Ich weiß nicht, ob er heute ein Smartphone gehabt hätte. Und dann wurde er mal danach gefragt, ob es denn wünschenswert wäre, wenn die Nationalsozialisten an die Macht kommen, weil das stand ja damals durchaus schon zur Diskussion. Und diese Frage hat er mit Ja beantwortet.
Na schön.
An dieser Stelle könnte man die Frage stellen, aus welchem Grund wird so ein Mensch später nochmal Landesbischof? Der Fairness halber muss man sagen, dass viele andere Menschen, die ähnliche Aussagen getroffen haben, nach dem Krieg auch noch in sehr hohe Positionen gekommen sind.
Die haben nicht nur solche Aussagen getroffen. Wir haben ja im Nachkriegsdeutschland massive Probleme damit gehabt, dass mit dem NS nicht wirklich abgeschlossen wurde, so wie man es sich gewünscht hätte. Genau, also von daher war er dann keine Ausnahmeerscheinung.
Nein, aber dennoch stellt sich die Frage, warum gerade er,
ja,
den 30.01.1933, also den Tag, an dem Hitler Reichskanzler wurde, bezeichnete Lilie als unvergesslich?
Ja gut, da würde ich zustimmen, unvergesslich, aber ich glaube, wir würden sagen, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, und in der Zeit danach scheint sich da bei ihm ein bisschen was getan zu haben. Er wird in der Literatur so der bekennenden Kirche zugerechnet. Bekennende Kirche, das ist so der Gegenpol zu den deutschen Christen. Die deutschen Christen, das war der gleichgeschaltete Teil der Kirche, also durch die Nationalsozialisten mit den Nationalsozialisten gleichgeschaltete Teil. Und als Beispiel in der bekennenden Kirche war auch Bonhoeffer. Das dürfte vielen ein Begriff sein.
Der ja übrigens von den Nationalsozialisten in den allerletzten Tagen ermordet worden ist, nämlich am 9. April 1945.
Lilie hat sich dann in den Jahren danach so ein bisschen in den Strukturen der bekennenden Kirche weiterentwickelt. Er war einer der dreiständigen Vertreter des Lutherrates der bekennenden Kirche und dann ab 1937 auch an der Spitze der Kirchenführerkonferenz. Allerdings, so ganz die Kurve hat er damit wahrscheinlich nicht bekommen. 1941 hat er einen Aufsatz geschrieben, Krieg als geistige Leistung. Da haben ihm dann Kritiker im Nachhinein vorgeworfen, damit wird dann auch der Eroberungskrieg ein bisschen unterstützt, gerechtfertigt.
Ich habe das gerade gegoogelt, also Krieg als geistige Leistung und hier ist ein Zitat. Später ist das als religiöse Verherrlichung des Krieges kritisiert worden. Und das Opfer der Soldaten sei eben mit dem Opfer von Jesus am Kreuz gleichgesetzt worden. Und ich zitiere mal daraus, es muss nicht nur auf den Koppelschlössern der Soldaten, sondern in Herz und Gewissen stehen mit Gott. Nur im Namen Gottes kann man dies Opfer legitimieren. Später hat Lilie das wohl verteidigt und gesagt, es sei nicht um eine Verherrlichung des Krieges und gar nicht des Krieges, der durch die Nationalsozialisten ausgelöst wurde, gegangen, sondern er wollte eine geistige Hilfestellung zum Bestehen der Situation anbieten. Naja, es ist schon interessant. So ein bisschen, ich habe es zwar geschrieben, aber ich habe es ja nicht auf die Weise gemeint, wie ich es geschrieben habe oder wie.
Die Schriften von Lilie waren in den Augen der Nazis auch nicht immer ganz unwillkommen. Ob er das so gemerkt hat, dass er denen da auch die Karten spielt oder das vielleicht auch gewollt hat, keine Ahnung. Tatsächlich wurde er im August 1944 dann von der Gestapo verhaftet. Das war im Anschluss an die Attentate vom 20. Juli. Man hatte vermutet, dass er da irgendwie mit drin steckt. Tatsächlich gab es wohl auch Kontakte. Das heißt dann irgendwie, dass er seelsorgerische Kontakte zu den Attentätern irgendwie hatte. Inwiefern er da drin gesteckt hat oder nicht, wahrscheinlich nicht so tief, denn man hat ihn am 17. und 18.01.1945 vom Volksgerichtshof zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Also wenn sie geglaubt hätten, dass er da noch tiefer drin gesteckt hätte, dann hätten sie ihn nicht mit 4 Jahren davonkommen lassen.
Ja gut, das ist jetzt ja natürlich ein bisschen spekulativ. Es ist also, was ja auf jeden Fall klar ist, ist, dass dieses Attentat einen sehr großen Unterstützerkreis hatte, zu dem auch tatsächlich ja evangelische Theologen gehörten. Das kann man ja sagen. Dieser Attentatsversuch, der ja leider nicht geklappt hat.
1945, als der Krieg vorüber war, hat er dann das Stuttgarter Schuldbekenntnis mit unterschrieben. Katharina, Stuttgarter Schuldbekenntnis, sagt dir das was zufällig?
Ich habe mal vor vielen Jahren ein bisschen zur evangelischen Kirche und zum NS recherchiert und da bin ich darauf gekommen. Ich weiß aber tatsächlich nichts mehr Genaues.
Also das Stuttgarter Schuldbekenntnis, das ist so eine Erklärung von einigen Leuten aus dem Raum der evangelischen Kirche in Deutschland, in dem sie so ein bisschen einräumen, dass sie sich in den Jahren davor nicht ganz so toll verhalten haben und man da vielleicht früher hätte eingreifen sollen. Jetzt könnte man im Nachhinein sagen, gut, also der Gilje, das ist einer, der war nicht immer so auf einer Linie, bisschen schwankend, hatte teilweise ein paar Ansätze, wo man sagen muss, okay, das ging in die richtige Richtung, teilweise aber auch ganz schön daneben. Soweit, so gut. Kommen wir mal zurück zu dem Vortrag über Fritz Hartchenstein. Bei dem Vortrag kam Jürgen Gückel zu Wort. Jürgen Gückel hat ein Buch geschrieben über Fritz Hartchenstein. Das Buch heißt Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten, wie Fritz Hartchenstein 3 Todesurteile überlebte.
Von dem, was du mir jetzt erzählt hast, war Fritz Hartchenstein ein Kommandant in Auschwitz, dem es nicht gelungen ist, sich noch rechtzeitig nach Argentinien oder sonst wohin abzusetzen und der dann inhaftiert wurde. Ist das richtig?
Das ist so richtig. Vielleicht mal kurz was über den Hartchenstein. Nicht viel, aber so ein bisschen, dass man mal versteht, was das überhaupt für ein Typ war. Vor Hartchenstein war Rudolf Höss in Auschwitz Lagerkommandant. Und der Hartchenstein war einer seiner Mitarbeiter und der war der Leiter des Wachsturmbands, also Leiter der Wachmannschaften.
Ja.
Als Höss Ende 1943 dann nach Berlin gegangen ist, der wurde da zurückbeordert und jemand anders sollte das da übernehmen, wurde Hartchenstein der Kommandant von Auschwitz-Birkenau und Arthur Lieberhenschel wurde Kommandant von Auschwitz. Ein Grund, warum man im Mai 1944 Hartchenstein dann wieder abberufen hat nach einigen Monaten, war, dass man ihm vorgeworfen hat, er hat da nicht genug Tötungsinfrastruktur gebaut.
Oh Gott, entschuldige, es ist einfach allzu widerlich, ja. Ja.
Also Ende 1943, Höss geht zurück nach Berlin und Hartchenstein wird der Kommandant und man hat von ihm erwartet, dass er dort eine weitere Rampe baut und tatsächlich auch weitere Krematorien und einfach das darauf einrichtet, dass man dann noch mehr Menschen umbringen kann. Und dieses Ziel hat er angeblich nicht erreicht und deswegen hat man ihn da abkommandiert wieder und die Lieberhenschel auch. Da ging es aber auch viel um Korruption innerhalb der Lager-SS. Also das war ja auch ein Riesenproblem der SS mit der ganzen Korruption. Da war man wohl auch nicht so zufrieden. Allerdings muss man sagen, in dem Moment, wo Hartchenstein da weggegangen ist, wurden dann wirklich die höchsten Ermordungszahlen überhaupt erreicht. Danach ist er dann Kommandant geworden vom Konzentrationslager Natzweiler.
Im Elsass war das.
Das ist ja ein ganzer Lagerkomplex gewesen, der zu seinen Hochzeiten, glaube ich, 70 Außenlager hatte. Und das war ja im Prinzip ganz Frankreich. Zu der Zeit, wo er dann da Mitte 44 Kommandant wurde in Natzweiler, wurden schon einige Lager im Westen dann auch wieder geräumt. Zeitgleich mit dem Kriegsende hat es Hartchenstein nicht geschafft, sich irgendwohin abzusetzen. Er wurde von den Alliierten festgesetzt.
Danke, Alliierte.
Und dann auch vor Gericht gestellt. Da gab es zum Beispiel einen in Wuppertal durch die Briten 1946. In Wuppertal, da ging es unter anderem darum, dass er 5 weibliche Agentinnen einfach hat ermorden lassen.
Also ich nehme an, feindliche Agentinnen?
Ja, britische und französische Frauen müssen das gewesen sein. Die hat er einfach ermorden lassen, ohne irgendwie Gerichtsprozess.
Stößt natürlich gegen internationales Kriegsrecht,
ja,
weil die ja als Kriegsgefangene inhaftiert waren dann.
Ja, genau. Da wurde er auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es folgten dann noch andere Prozesse, unter anderem 2 in Frankreich 1947 und 1954. Aber da ging es auch nur um die Zeit, in der er in Natzweiler Kommandant war. Er stand niemals vor Gericht wegen irgendwas, was in Auschwitz gelaufen ist. Insgesamt wurde er 3-mal zum Tode verurteilt, allerdings nie wegen Auschwitz. Das heißt, rein theoretisch hätte er länger gelebt, hätte es auch da noch eine Verurteilung geben können. Der Hartchenstein hatte dann, nachdem er da 3 Todesurteile erhalten hatte, da in Frankreich im Knast gesessen und hat sich an Hinz und Kunz gewendet und um Hilfe gerufen, weil er gerne wieder frei sein wollte.
Ich finde das so widerlich, ne? Diese Menschen, die einfach mal so ohne Gerichtsprozesse, ohne alles einfach Menschen ermorden. Und wenn es um ihr eigenes Leben geht, ne, dann wenden sie sich an alle, um zu betteln, dass sie verschont werden. Und wie widerlich ist das, weißt du? Man hat selber das so zu verurteilen und dann will man Gnade. Also ich finde, also ich bin gegen Todesurteile, vollkommen klar, ja. Also ich finde die Todesstrafe falsch, selbst bei solchen Leuten. Aber es ist so pervers, ja, dass jemand solche schlimmen Verbrechen begeht, aber dann wirklich Hinz und Kunz anfleht, dass ihm Gnade gegeben wird. Naja.
Und unter anderem gab es dann da wohl ein Schreiben des Landesbischofs aus Hannover, was ihm zu einer gewissen Gunst verschafft haben soll. Als ich das so erfahren habe, habe ich mich doch sehr gewundert, weil das war mir vorher nicht bekannt. Und was macht man da? Dann schreibt man einfach mal der Pressestelle der Landeskirche Hannovers und sagt, liebe Leute, mir ist da was aufgefallen. Sagt mir noch mal bitte, wo ich die entsprechende Aufarbeitung dazu finde, weil das interessiert mich sehr. Und ich will da jetzt nicht 20 Jahre in irgendwelchen Bibliotheken rumeiern. Ich will einfach wissen, wo ich das finde und dann ist gut. Ja, dann habe ich mich Dezember des letzten Jahres, also Dezember 2025, an die Pressestelle gewendet und gesagt, hier, da gibt es ja dieses Buch von Jürgen Gückel und da steht das halt klar drin, dass er da Unterstützung von einem hannoverschen Landesbischof bekommen hat. Ist das mal aufgearbeitet worden? Wo kann ich das einsehen? Das hat erstmal 2 Wochen gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Also man hat mir geschrieben, das ist ja bekannt, dass sich der Landesbischof für Deutsche in Haft im Ausland eingesetzt hat nach 45. Das ist auch in vielen Publikationen belegt. Ob der Fall Hartenstein da jetzt auch mit drin ist, das ist nicht ganz klar. Aber mir wurde angekündigt, dass ich da das entsprechende Referat des Landeskirchenamtes bei mir melden würde. Dann habe ich Anfang März mal nachgefragt. Dann habe ich eine Antwort bekommen vom Archiv, Bibliothek der Landeskirche Hannovers. Und die haben mir geschrieben, da gibt es Dokumente zu. Und die hat man mir auch weitergeleitet, sehr freundlich. Und das sind auch die Dokumente, die man damals vor ein paar Jahren dem Jürgen Gückel weitergeleitet hat. Also in Archiv und oder Bibliothek wusste man scheinbar von diesem Zusammenhang zwischen Lilie und Hartenstein. Ich habe dann nochmal zurückgeschrieben und gefragt, wie ist das denn jetzt mit einer Aufarbeitung? Und da hat man mir geantwortet, also damit hat man sich doch schon längst auseinandergesetzt, Ende der 90er Jahre und da gibt es Texte und so weiter und so fort. Insbesondere wurde da ein Text genannt von Axel Wunderlich. Netterweise hat mir den Text auch gleich mitgeschickt. Da steht aber leider nichts über Fritz Hartenstein drin. Da stehen durchaus kritische Sachen über Hans Lilie drin. Zu denen kommen wir gleich noch. Aber über die Sache mit Hartenstein steht da überhaupt nichts drin.
Ach, das ist ja very convenient. Sehr angenehm und praktisch.
Das mit der Aufarbeitung ist mir letztendlich auch so wichtig, weil es ja heute immer noch viele Sachen gibt, die nach Hans Lilie benannt sind, obwohl er schon längst tot ist und gar nichts mehr zu melden hat. Und das ist zum Beispiel der Hans-Lilie-Platz in Hannover. Dann ist das die Hans-Lilie-Stiftung. Die wurde Ende der 80er Jahre gegründet. Da hat die Landeskirche Hannovers irgendwie mal 20 Millionen Mark reingepackt. Und seitdem sind die dafür da, so ein bisschen Dialog zu fördern mit Wissenschaft, Technik, Kunst, Politik und so weiter und so fort. Die machen auch so Forschungssachen. Also wenn man da irgendwie an der Uni ist und da irgendwie studiert und braucht da irgendwie Geld für irgendwas theologisch-wissenschaftliches, dann kann man sich zum Beispiel an die wenden und da einen Antrag stellen.
Ich finde es gerade ganz interessant. Ich habe eine Seite geöffnet zur Hans-Lilie-Stiftung. Da gibt es ein Hans-Lilie-Forum 2026. Das hat gerade stattgefunden am Donnerstag, den 12. März in der Marktkirche Hannover.
Ja.
Und da steht mit Gott gegen die Demokratie und wie wir unsere Widerstandskräfte dagegen stärken können. Und das ist doch sehr interessant, wo doch Hans Lilie selbst über mit Gott geschrieben hat und darüber den Krieg begründet hat.
Ansonsten gibt es noch das Hans Lilie Haus. Das ist so ein Gästehaus, Konferenzhaus, Dingsbums der Evangelischen Landeskirche in Hannover. Die finden den Namen anscheinend auch toll. Da gibt es auch ein paar andere Kleinigkeiten. Ja, und die tragen ja alle diesen Namen. Und dann hat man mir gesagt, wenn es auch darum geht, also wenn ich ja Fragen habe, zum Beispiel, warum die Stiftung so heißt, dann soll ich mich doch einfach mal an die Stiftung wenden. Und dann habe ich mich an die Stiftung gewendet und habe gefragt, wie sieht das denn aus mit einer Aufarbeitung? Und dann war man da etwas überrascht und hat gefragt, gibt es denn da noch was Neues? Und ich habe gesagt, das von Gückel zum Beispiel, ist jetzt 4 oder 5 Jahre alt. Das war dann nicht bekannt.
Die Leute sind so geschichtsvergessen.
Dafür hat man mir dieses Buch zugeschickt.
Aha, zeig mal, ich sehe das hier gerade. Ah, in gediegenem Blau, das ist deren Marketing, genau. Ralf Ludwig Hans Lilie, ein frommer Weltbürger.
Ganz genau, und auf der Rückseite steht:
Hans Lilies Glaube ist aus der Erfahrung seines Lebens erwachsen, geprägt durch die Gestapohaft und darum eine einmalige, unverlierbare Facette christlicher Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was Hans Lilie nach dem Krieg denn noch so gemacht hat.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Also wir wissen jetzt schon mal, er hat sich dafür eingesetzt, dass ein ehemaliger Auschwitz-Kommandeur, der schon zum Tode verurteilt worden war, dass die Todesstrafe nicht vollzogen wurde.
Mhm.
Und zwar erfolgreich.
Ja, er hat sich auch dafür eingesetzt, dass Paul Blobel begnadigt wird.
Aha, wer ist das jetzt?
Ja, Paul Blobel. Es gab ein großes Massaker an Juden im Zweiten Weltkrieg und zwar in der Schlucht von Babi Yar.
Oh Gott, ja. Ja, das ist...
Das ist in der Nähe von Kiew. Das war wohl so, dass die Deutschen einmarschiert sind und da gab es wohl irgendwie ein paar Sprengstofffallen und da sind dann wohl einige Deutsche reingetappt und dann wollte man Vergeltungsmaßnahmen und hat dann die jüdische Bevölkerung, das waren sehr viele, ich glaube 200.000, da irgendwie zusammengepfercht, gedrängt und hat dann tatsächlich am 29. und 30. September 1941 über 30.000, ich glaube sogar fast 35.000 Menschen in dieser Schlucht erschossen.
Ja.
Das ist das größte einzelne für sich stehende Massaker im Holocaust. Dafür war zum Beispiel Paul Blobel verantwortlich. Ansonsten hatte Paul Blobel auch noch den Auftrag, alle Massengräber im Osten freizulegen, Leichen zu verbrennen und Spuren zu verwischen. Das war dann so ab 1942. Lilie setzte sich auch hier schriftlich für eine Begnadigung ein.
Mhm.
Jetzt könnte man sagen, naja gut, Todesstrafe ist immer doof. Ne?
Ich habe das schon gesagt, aber ich finde, es ist wirklich absolut wichtig, dass man natürlich, dass die Todesstrafe kein probates Mittel ist. Also überhaupt nicht, dass man sich, wenn man ein demokratisches Grundverständnis hat, gegen die Todesstrafe stellen sollte.
Jetzt könnte man sagen, okay, der wollte sich vielleicht nur gegen die Todesstrafe einsetzen, was ja eine ehrbare Angelegenheit wäre.
Ja.
Lilie war gar kein Gegner der Todesstrafe.
Ach so.
Das muss man nur gut christlich begründen und dann ist das okay, hat er gesagt. Also insofern ging es ihm hier nicht darum, eine Todesstrafe vielleicht umzuwandeln in lebenslange Haft oder sowas, sondern es war wohl inhaltlich so. Übrigens, der Blobel selber, der hat seine Schuld gar nicht geleugnet.
Mhm.
So. Ja, da hat er sich für eingesetzt. Und dann gab es noch Erich von Manstein, für den hatte der Hans Lilie auch ein Herz. Erich von Manstein war Befehlshaber der 11. Armee, Schlacht am Asowschen Meer, wem das vielleicht was sagt. Und der hat so tolle Sachen gesagt, wie zum Beispiel, seit dem 22.06.1941 steht das deutsche Volk in einem Kampf auf Leben und Tod gegen das bolschewistische System. Dieser Kampf wird nicht in hergebrachter Form gegen die sowjetische Wehrmacht allein nach europäischen Kriegsregeln geführt. Mhm. Das jüdische bolschewistische System muss ein für alle Mal ausgerottet werden. Nie wieder darf es in unseren europäischen Lebensraum eingreifen. Der deutsche Soldat hat daher nicht allein die Aufgabe, die militärischen Machtmittel dieses Systems zu zerschlagen. Er tritt auch als Träger einer völkischen Idee und Rächer für alle Grausamkeiten, die ihm und dem deutschen Volk zugefügt wurden, auf. Für die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum, dem geistigen Träger des bolschewistischen Terrors, muss der Soldat Verständnis aufbringen.
Entschuldigung, mir wird gerade ein bisschen kotzübel. Also ich muss es wirklich mal sagen, mir wird schlecht, wenn ich das höre, ja, weil das ist einfach so fürchterlich, was der gesagt hat. Okay, also es geht jetzt um diesen Typen, der diese fürchterlichen Dinge gesagt hat. Es sind Millionen und Millionen von Menschen gestorben durch die Wehrmacht, ja, und durch den Krieg.
Ja, und dieser Manstein, der stand 1949 vor einem britischen Gericht in Hamburg als Verantwortlicher für Misshandlung und Erschießung sowjetischer Kriegsgefangener und die Durchführung eines Kommissarbefehls. Und er wurde da zu 18 Jahren Haft verurteilt. Und der Lilie, der war ganz empört über die Anklage. Der hat dem Gericht die Legitimität abgesprochen. Er hat gesagt, ein Land tritt als Kläger und Richter auf, das auf dem in Frage kommenden Kriegsschauplatz gar nicht beteiligt war. Seine Vertreter können daher die dortigen besonderen Verhältnisse in keiner Weise beurteilen. Das hat Lilie gesagt.
Oh,
also er delegitimiert das Gericht und hat sich auch da dafür eingesetzt, dass der freikommt. Ja, ja, und Lilie hatte auch noch so eine eigene Zeitung und die hat dann nochmal geschrieben, ja, der Prozess ist ein Boomerang der Propaganda. Der Prozess müsste eigentlich die Briten selbst treffen. Die Soldaten haben nur Befehlen gehorcht. Ja, Hans Lilie hat sich nach dem Krieg eindeutig für Kriegsverbrecher eingesetzt.
Ja.
Und das ist beispielsweise auch in dem Text von Axel Wunderlich aus dem Jahr 2002. Also der Text, bei dem die Landeskirche Hannovers gesagt hat, Das ist der Text, der sich bereits kritisch mit der Vergangenheit von Hans Lilje auseinandergesetzt hat. Dort sind auch die Fälle Manstein und Blobel aufgeführt. Und das scheint von der Kirche und von der Hans-Lilje-Stiftung auch so anerkannt zu sein. Also das ist nichts Neues, damit hat man sich scheinbar abgefunden. Und in genau dieser Zeit nach dem Krieg, wo Hans Lilje Landesbischof geworden ist in Hannover, da hat er angefangen, eine ganze Menge Blödsinn zu erzählen. Er wurde 1947 einstimmig zum Landesbischof in Hannover gewählt. Mhm. Und dann hat er echt viel Mist gebaut.
Aus dem Amt heraus und mit im Ansehen des Amtes. Er hat ja das Ansehen seines Amtes genutzt, um diese Kriegsverbrecher zu schützen.
Er hat zum Beispiel 1948 an Abgeordnete des Landtags geschrieben: Wir können es uns nicht leisten, auf länger hinaus einen Herd der inneren Beunruhigung zu erhalten, indem wir Monat für Monat immer noch mit der Liquidation der Vergangenheit beschäftigt sind.
1948 fand er, man sollte mal einen Schlussstrich ziehen.
Damit hat er sich gegen die Entnazifizierung vor allen Dingen gewendet.
Wir sprechen von 1948, der Krieg ist 3 Jahre her. Mhm. Wir haben noch nicht einmal die Gründung der Bundesrepublik. Mhm. Und da spricht sich der amtierende Landesbischof von Hannover dafür aus, schwamm drüber, war doch alles nicht so schlimm. Wir können doch nicht immer, wir müssen auch mal nach vorne schauen hier. Warum denn immer so in die Vergangenheit blicken? Ja, also der wollte den Schlussstrich schon 1948 ziehen. Wow. Beeindruckend. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, wir haben ja jetzt Osterzeit und Ostern 1949, da hat er als Landesbischof dann auch nochmal gesagt, der Augenblick ist gekommen, mit der Liquidation unserer Vergangenheit zu einem wirklichen Abschluss zu kommen. Wir haben von Gott eine Frist bekommen für die Klärung unserer Vergangenheit. Nach menschlichem Urteil ist diese Frist vorbei. Wir sollten mit der Klärung der Vergangenheit in der Weise Schluss machen, dass wir allen, die redlichen Willens sind, eine Chance geben. Wir sollten in Großzügigkeit und Entschlossenheit versuchen, mit allen, die es mit unserem Volk gut meinen, zu einem neuen positiven Anfang zu kommen, ohne die Fehler und die Schuld der Vergangenheit zu wiederholen. Es kann ein tiefes Verständnis des Glaubens der Christen an die Vergebung der Sünden sein, wenn sich unsere Blicke von der Vergangenheit abwenden und entschlossen in die Zukunft richten.
Unglaublich, schwamm drüber. Hier wird wieder die christliche Idee der Vergebung genutzt, um absolut Verantwortung auszulöschen, ja? Und er will einfach schwamm drüber, einfach alles nivellieren, total scheißegal. Und das schon 1949.
Nochmal zur Erinnerung, der Hartjenstein, der da in Frankreich im Knast saß, der hat dann 1954 nochmal geschrieben: Ich glaube, für mich in Anspruch nehmen zu können, das Beste gewollt zu haben. Ich kann auch heute noch jedem Menschen frei und offen in die Augen schauen, denn mein Gewissen ist rein. Ja, und solchen Menschen wollte der Lilje gerne vergeben. Die für mich interessante Frage ist, wie ist das ganze Ding jetzt eigentlich aufgearbeitet worden von der Landeskirche Hannovers hauptsächlich? Und die Landeskirche Hannovers sagt im Prinzip, mit dem Text von Axel Wunderlich, in dem ja als Beispiel Paul Blobel und auch Erich von Manstein aufgeführt sind, ist das aufgearbeitet. Die 90er Jahre sind ja nun auch schon eine Weile her. Und
so 2-3 Tage, ja. Mhm.
Wie ist es heute? Heute hat man scheinbar in der Lilje-Stiftung, aber auch in der Presseabteilung der Landeskirche Hannovers keine Ahnung davon, dass es seit 4 oder 5 Jahren ein Buch gibt, in dem ziemlich klar drin steht, dass auch noch der ehemalige Auschwitz-Kommandant Unterstützung erhalten hat. Also ich muss sagen, ich will hier in keiner Weise die Schwere der Taten von Manstein oder Blobel irgendwie herabwürdigen, aber Auschwitz ist nochmal eine eigene Kategorie, finde ich.
Ja, es ist eine zusätzliche Information und ehrlich gesagt, man hätte sich schon auch in den 90ern fragen können, wenn wir das jetzt wissen über den alten Hans, ne?
Mhm.
Könnten wir uns nicht überlegen, unserer Stiftung mal einen neuen Namen zu geben?
Stattdessen hat man 2016 dieses Buch geschrieben. Da steht auf dem Klappentext hinten Hans Lilje und Gestapohaft. Also wenn ich so ein Buch in der Hand habe, dann denke ich, oh, der arme Kerl, der hat was erleiden müssen. Das will ich hier nicht in Abrede stellen. Ich möchte keinen Menschen wünschen, in Gestapohaft zu kommen, gar keine Frage. Aber hier steht erstmal nichts dazu drin, dass das wahrscheinlich eher ein Arschloch war, sondern da wird er als frommer Weltbürger dargestellt. Ich habe das Buch auch gelesen. Innen drin gibt es tatsächlich noch ein paar kritische Sachen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich den Text von Axel Wunderlich von 2002 deutlich kritischer. Es steht nichts drin zu Hartjenstein, dem ehemaligen Kommandanten von Auschwitz, der auch unterstützt wurde.
Die Geschichte ist komplex und menschliche Biografien sind komplex. Also dieser Mensch hat sich für den NS ausgesprochen, dann hat er irgendwie doch gemerkt, das ist doch nicht so das Gelbe vom Ei, sag ich mal so. Hat danach aber ganz eindeutig Positionen vertreten, die sich einfach nur mit einer, ich finde, das ist eine Schwamm-drüber-Theologie.
Ja.
Also dafür hat er sich ausgesprochen und das hat er vertreten, konsequent. Und dann haben wir eine Stiftung, die sich zu einer kritischen Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und Theologie in der Hannoverschen Landeskirche, und die heißt immer noch nach dem, obwohl man das heute weiß, das ist doch einfach nur mal wieder total traurig für diese Landeskirche.
Also ich denke, wenn man alles zusammenfasst, dann kann man wahrscheinlich sagen, Lilje war kein NS-Ideologe.
Nee, so klingt es nicht, das stimmt.
Den Eindruck habe ich nicht. Aber er war sehr nachsichtig mit dem Nationalsozialismus und insbesondere mit den NS-Verbrechern oder auch mit den NS-Verbrechen ist er nach 1945 doch dann super auffallend nachsichtig umgegangen. Und er hat extrem stark einer Relativierung von Schuld geholfen und stand damit der Aufarbeitung der NS-Verbrechen absolut im Weg.
Wie nennt man denn das, wenn man versucht, so dass Schuld nicht auftaucht und dass Täter nicht so richtig Konsequenzen tragen müssen? Und wenn man sagt, so Schwamm drüber, wie nennt man das denn, wenn man da so aktiv dran arbeitet?
Vertuschen?
Könnte es sein, dass es in der Hannoverschen Landeskirche eine unglaublich gute Vertuschungskompetenz gibt?
Also ich habe mir diese Frage auch gestellt und ich finde NS-Vergleiche immer schwierig. Deswegen versuche ich sowas auch immer zu vermeiden. Aber wenn man sich überlegt, dass nicht einmal Interesse daran besteht, so einen Fall aufzuarbeiten, wo so ein komischer Typ NS-Verbrechen relativiert hat oder sich für die Begnadigung eines Auschwitz-Kommandanten eingesetzt hat. Wenn nicht einmal das die Kirche interessiert, und ich würde sagen, das ist schlimmer als sexualisierte Gewalt, die wir erlebt haben. Wenn nicht einmal da Interesse besteht, so etwas aufzuarbeiten, warum soll dann Interesse bestehen, unsere Fälle aufzuarbeiten?
Sogar nicht nur so, dass man nicht aufarbeitet, sondern dass man immer noch diese Hans-Lilje-Stiftung hat, obwohl man seit den 90er Jahren weiß, wie der drauf war. Und dass man, du hast vollkommen recht, natürlich das mit dem Fritz Hartjenstein ist einfach nochmal einen drauf. Aber es muss doch reichen, dass der 1948 und 1949 gesagt hat, ach komm Leute, ist doch auch jetzt mal egal. Der hat im zerbombten Hannover gestanden. Ja, in den Ruinen Hannovers hat er gestanden und gesagt, ach egal, oder?
Aus einer Nachkriegsperspektive, wo man jetzt sagt, da ist ein Land, das orientiert sich gerade neu, das sortiert sich neu, da wäre sehr viel Raum gewesen, um sich sinnvoll mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man hätte zum Beispiel mal die Frage stellen können, was ist denn eigentlich so mit den überlebenden Opfern des Nationalsozialismus? Gab es da vielleicht welche, die irgendwie doof behandelt wurden, zum Beispiel in Konzentrationslager gesteckt wurden und mehr oder weniger aus Zufall überlebt haben und jetzt vielleicht ohne Hilfe dastehen? Was ist eigentlich mit den Angehörigen von den ganzen Leuten, die jetzt tot sind, wo ganze Familien ausgelöscht wurden, wo vielleicht einer überlebt hat, eine Person und komplett ohne Zusammenhang, ohne Familie ist, im besten Fall, wo mehr oder weniger sicher im Ausland, aber vielleicht auch noch in irgendeinem DP-Camp und gar nicht weiß, wohin. Was ist eigentlich mit den ganzen Verbrechern aus der NS-Zeit? Sollte man sich vielleicht dafür einsetzen, dass die auch jetzt ordentlich bestraft werden, vielleicht so, wie wir es in Deutschland, ich glaube, seit 2013 machen können, dass man nicht jeden einzelnen Mord nachweisen muss, wenn jemand in einem Konzentrationslager gearbeitet hat, sondern die Tatsache, dass man da gearbeitet hat, eigentlich schon ausreicht? Das wäre doch auch interessant gewesen, wenn wir Leute gehabt hätten, die sich damals dafür eingesetzt hätten.
Ich hätte noch eine Idee gehabt, wofür man sich als Theologe einsetzen könnte.
Ja?
Es gab ja das Institut zur Arisierung des Christentums. Das war eine Kooperation der Evangelischen Kirche Deutschlands mit dem NS-Regime, wo man mit der theologischen Frage gerungen hat, dass Jesus ja eigentlich ein Jude war. Und das war ja ein bisschen blöd, wenn man Nazi war, dass Jesus als Jude geboren wurde. Und man hätte sich damit auseinandersetzen können, was das eigentlich bedeutet, dass man da so kooperiert hat. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ach, eine Frage mal, Jakob. Ich habe ja von dir was ganz Interessantes gelernt.
Mhm.
Über den Parkplatz am Landeskirchenamt.
Ja, was ist denn damit?
Also, das habe ich alles von dir gelernt, das wusste ich selber nicht. Und zwar, das Landeskirchenamt Hannover hat einen einigermaßen großen Parkplatz.
Das ist ein schöner Parkplatz.
Schöner Parkplatz, man muss das dann auch irgendwo hinstellen. Der Parkplatz ist nur leider dort, wo früher mal die Synagoge stand.
Ja.
Weißt du, wann das Landeskirchenamt gebaut wurde?
Das ist klassischer Nachkriegsscheiß.
War das vielleicht unter der Ägide Hans Lilies? Hat vielleicht Hans Lilie dazu beigetragen, dass der ehemalige Standort der Synagoge zu einem Parkplatz wurde?
Nee, also das Landeskirchenamt, das Gebäude in der Roten Reihe in Hannover, das wurde 1957 eingeweiht, also vielleicht schon ein bisschen vorher gebaut.
Wer war denn da Landesbischof?
Warte mal kurz, seit 47 war Lilie Landesbischof.
Bis?
70.
70, okay. Das heißt, unter der Ägide von Landesbischof Hans Lilie wurde auch einfach mal der Standort der ehemaligen Synagoge asphaltiert und zum Parkplatz gemacht.
Ich glaube, das muss man so sagen.
Hm.
Ja. Aber er hat sich auch sonst zum Thema Antisemitismus und Holocaust nie geäußert. Insofern war das scheinbar nicht sein Herzensthema.
Wie findest du das, dass die jetzt noch eine Stiftung haben, die nach dem benannt ist?
Also es gibt ja grundsätzlich viele Persönlichkeiten, die in der NS-Zeit Mist gebaut haben und nach denen heute noch irgendwas benannt ist. Insofern ist das keine Ausnahme, aber ich finde es überhaupt gar nicht gut, weil man in der Kirche ja immer so gerne angibt, man würde sich da irgendwie reflektieren und weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das ja auch eine Sache wäre, die relativ einfach zu ändern wäre. Also wenn diese Stiftung da jetzt sich zusammensetzen würde und sagen würde, hier mit ihrem Stiftungsrat oder wie das heißt, wir brauchen einen neuen Namen. Ich bin mir total sicher, es lässt sich irgendein anderer Theologe finden, der irgendwann mal was richtig Geiles gemacht hat.
Oder eine Theologin vielleicht auch.
Ja, die wären dann tendenziell etwas jünger, weil so lange gibt es ja noch keine Theologin. Ich bin mir sicher, da würde man gute Leute finden, die in der Kirche, die mal irgendwann was Gutes gemacht haben, die es absolut verdienen würden, dass man eine Stiftung nach denen benennen würde. Von mir aus könnte man die Stiftung auch gerne nach irgendwem benennen, der unter Hartchenstein in Auschwitz ermordet wurde. Fände ich auch eine super Idee. Alles besser als der Name Hans Lilie.
Ja. Ich meine mal ehrlich, guck mal, wenn du für diese Stiftung arbeitest und jedes Mal, wenn du dich vorstellst, nennst du den Namen eines Menschen, der die NS-Verbrechen am Ende verharmlost hat.
Die Stiftung hat sich zum Teil kritisch damit auseinandergesetzt, nicht sehr aktuell. Und sie haben da wohl auch mal irgendeine Ausstellung zugemacht. Aber die Frage ist ja, was ist das Ergebnis? Wenn ich mich damit auseinandersetze und irgendeine Ausstellung mache und dann nach immer noch sage, das ist ein Top-Name für meine Stiftung,
ja,
dann habe ich mich vielleicht nicht ordentlich damit auseinandergesetzt.
Ja, man fragt sich, bis wohin geht denn dann die Auseinandersetzung? Und warum kann man so jemanden nicht von seinem Bischofssitz stürzen?
Ich habe die Landeskirche Hannovers und die Hans-Lilie-Stiftung nochmal angeschrieben und konkret danach gefragt, Leute, wie sieht's aus? Scheinbar weiß man bei euch hier nur im Archiv davon, dass der Hans Lilie irgendwie mit dem Hartchenstein irgendwas zusammen gemacht hat. Und warum wird das bei euch nicht besser kommuniziert? Ist da nochmal eine Aufarbeitung geplant? Findet ihr das jetzt toll, dass da noch weiterhin Sachen nach dem Typen benannt sind? Man hat mir nur gesagt, das ist jetzt irgendwie alles zu schnell und nach Ostern will man mir dann irgendwie vielleicht sagen, wann man mir die Fragen beantworten kann. Also wir sind hier Vertuschung beenden. Insofern ist natürlich auch das ein Thema, wo wir dazu beitragen können, Sachen, die nicht so gerne gesagt werden, irgendwie mal weiter zu verbreiten. Welche Bedeutung hat es denn für dich noch so im Kontext mit Missbrauch?
Die NS-Verbrechen, das ist was ganz anderes als das, was wir erlebt haben, ist scheiße, aber das ist was ganz anderes. Trotzdem kann man ja was vergleichen, indem man sagt, da sind schon ähnliche Strukturen. Und wenn es einer Kirche so gelungen ist, letztendlich Menschen zu feiern, die diesen NS so verharmlost haben, dann wundert es doch auch nicht, dass Menschen gefeiert werden, die letztendlich Missbrauch getan oder verharmlost haben. Das muss ich schon sagen. Ich finde, es ist schon eine ähnliche Haltung, weil es ist beides dieses Nicht-Hingucken-Wollen, wo man Fehler gemacht hat. Das sind Fehler auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Kontexten, aber dieses Thema Kulturwandel und Hingucken und also was in der Forumstudie dieses Harmoniebedürfnis. Also natürlich wäre es unharmonisch, die Hans-Lilie-Stiftung jetzt umzubenennen, ja? Da würden es Leute doof finden irgendwie. Aber das würde ich mal hinnehmen. So, also da würde ich mal sagen, man könnte hier ein Zeichen setzen. Und die evangelische Kirche hat in der Vergangenheit schon so viele Chancen gehabt, Zeichen zu setzen an so vielen verschiedenen Stellen. Aber da, wo es um die eigene Vergangenheit geht und um das eigene Verharmlosen von Straftaten, da gelingt es ihr einfach nicht, wirklich konsequent Zeichen zu setzen.
Ich würde sagen, wenn wir bis zum nächsten Mal nicht einen weiteren NS-Verbrecher auftreiben, den die Kirche massiv unterstützt hat, geht es dann wieder um sexualisierte Gewalt.
Ja.
Aber man weiß ja nie.
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.